Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke und einem Blick auf das Horn von Afrika und die beiden Nachbarländer Äthiopien und Eritrea. Deren Staatschefs hatten ja vor ein paar Monaten nach Jahrzehnten der Feindschaft einen Friedens- und Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Im September wurde die Grenze zwischen beiden Ländern geöffnet. Inzwischen gibt es zwischen den einstigen Kriegsgegnern auch wieder eine kommerzielle Flugverbindung. Alles Entwicklungen, die Hoffnung machen in dieser von Krisen doch schwer gezeichneten Region. Vor allem in Eritrea, eines der ärmsten Länder dieser Welt, glauben viele Menschen, dass der Aufschwung nun kommt. Linda Stauder hat sich hier umgeschaut.
Ein leerer Pferdekarren schiebt sich mitten durch das Gewühl. Hunderte Menschen drängen sich zwischen hochbeladenen Lkw. Auf bunten Plastikplanen sind getrocknete Chilis ausgebreitet, Säcke mit Mehl, Kartons voller Kekse und Nudeln. Die Bron schüttet Hirse auf eine altmodische Waage und packt die Körner für seinen Kunden ein. Gleich daneben wartet schon der Nächste. Die Leute hier in Asmara sind sehr daran interessiert, von mir zu kaufen, sagt er.
Asmara people is very interested for that for me.
Die Bron stammt aus dem Norden Äthiopiens. 2 Tage zuvor hat er einen Truck mit Kichererbsen, Bohnen und Hirse beladen und ist über die Grenze nach Eritrea gefahren, zum Verkauf in der Hauptstadt.
Das sind alles Grundnahrungsmittel. Die Nachfrage danach ist riesig in Eritrea.
Meron Germay ist auf den Markt gekommen, um Teff zu kaufen. Aus der Hirseart wird Injera gemacht, das Nationalgericht sowohl in Äthiopien als auch in Eritrea. Teff gibt es auch anderswo in Asmara, sagt er, aber...
Hier ist es billiger, weil das Angebot größer ist. 100 Kilo haben sonst 5.000 Nakfa gekostet. Jetzt sind es nur noch 2.500.
Knapp 145 Euro, halb so viel wie früher. Da war der geschäftige Marktplatz mit den vielen Lkw aus Äthiopien nur eine leere Wiese. Bis Mitte September die Regierungschefs der beiden Nachbarländer ihre Landgrenzen wiedereröffnet haben.
Unsere Streitkräfte werden sich ab heute von der Grenze zurückziehen und die angespannte Kriegssituation dort deeskalieren. Sie werden in ihre Camps zurückkehren, sich erholen und trainieren. Das Gleiche wird auch auf der eritreischen Seite geschehen.
So der äthiopische Premierminister damals. Abiy Ahmed hatte nach seinem Amtsantritt im April überraschend einen internationalen Schiedsspruch über den Grenzverlauf zwischen Äthiopien und Eritrea anerkannt und damit das Ende von 20 Jahren Krieg möglich gemacht.
The signature of the peace agreement.
Die Unterzeichnung des Friedensvertrages ist in der Tat ein historisches Ereignis. Wir haben gesehen, wie ein jahrzehntealter Konflikt zu Ende gegangen ist. Und in einer Welt, in der sich Konflikte unglücklicherweise vervielfältigen und viele ewig anhalten, hat das eine große Bedeutung.
Lobte UN-Generalsekretär Antonio Guterres enthusiastisch. Für das kleine Eritrea, das 30 Jahre lang für seine Unabhängigkeit von Äthiopien gekämpft hat, ist der Friedensvertrag noch wichtiger, erklärt Informationsminister Yemane Gebremeskel.
Ich glaube nicht, dass ich die Worte finden kann, um auszudrücken, was das für uns bedeutet. Seit 1960 gab es nur 7 Jahre Frieden in Eritrea. Wir haben viel verloren in wirtschaftlicher Hinsicht, an Menschenleben, an Chancen. Eritrea ist ein kleines Land und kann nur in einem friedlichen Umfeld überleben.
Auf dem Markt in Asmara quetscht sich ein frisch eingetroffener Laster aus Äthiopien in eine schmale Parklücke. In Windeseile entlädt der Fahrer ein paar große Säcke mit Nudeln und preist lautstark seine Ware an. Teke stöbert interessiert durch die Kartons. Der Händler hat einen kleinen Lebensmittelladen in der Innenstadt und sucht nach Vorräten. Ich kann hier günstiger einkaufen und deshalb auch billiger verkaufen, erklärt er. Nudeln zum Beispiel kosten bei ihm neuerdings nur noch ein Drittel ihres alten Preises.
Deshalb ist der Frieden wichtig. Die Menschen können friedlich leben und Handel treiben. Der Lebensstandard in Eritrea wird steigen, weil alles so billig ist.
Eine große Hoffnung in einem Land, in dem geschätzt nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung einen oft schlecht bezahlten Job hat. Der neue Markt bietet die Chance auf ein paar Nakfa extra. Sandwiches, Sandwiches, ruft ein kleiner Junge. Auf dem Kopf trägt er eine durchsichtige Plastikschüssel mit belegten Broten, die er der Menschenmenge zum Kauf anbietet. Etwas abseits vom Gewühl hat Eyob eine Plane aufgespannt. In ihrem Schatten serviert er frisch gekochten Tee und lauwarme Limonade. Eigentlich arbeitet er im Gesundheitsministerium, aber heute hat er sich einen halben Tag freigenommen.
Das Großartigste ist natürlich, dass zwei Völker jetzt wieder zusammenkommen. Aber unsere Regierung hat auch die Möglichkeit für die Leute geschaffen, kleine Geschäfte zu machen.
Das große Geschäft machen im Moment allerdings vor allem die Händler aus Äthiopien. Die Grenze ist offen, Kontrollen gibt es derzeit genauso wenig wie Zölle auf die Waren. Aber auf die Dauer wird sich das ausgleichen, sagt der Informationsminister.
We have services, we have manufactured goods. It's not a one-way trade.
Wir haben Dienstleistungen anzubieten und Industrieprodukte. Der Handel wird nicht nur in eine Richtung gehen. Wenn die Wettbewerbsbedingungen fair sind, mache ich mir keine Sorgen. Wir werden von mehr Handel mit Äthiopien und von mehr Investitionen profitieren. Und ich denke, Äthiopien auch.
An erster Stelle steht da der Zugang zum Roten Meer, der Äthiopien fehlt. Bisher mussten Überseeimporte für teure Gebühren über Djibouti herangeschafft werden. Jetzt hat Eritrea seine Häfen wieder für äthiopische Schiffe geöffnet. Träge schwappen die Wellen an die Kaimauer in Massawa. Ein paar Seevögel kreisen um die bewegungslosen Ladekräne. Im ganzen Containerhafen liegt kein einziges Schiff vor Anker. Maaltuk Schäfweg sitzt im Schatten und schaut aufs Meer. Er ist Schweißer, aber im Moment ist nicht viel zu tun. Das wird sich aber bald ändern, hofft er.
Wir erwarten nicht nur, dass mehr Schiffe herkommen, sondern auch Waren aus aller Welt. Wir sind voller Hoffnung. Wenn Frieden herrscht, ist alles möglich. Jetzt wollen wir, dass unsere Leute eine gute Bildung bekommen, dass unsere Wirtschaft wächst und floriert. Wir wollen alles.
Maaltuk Schäfweg hat für die Unabhängigkeit Eritreas gekämpft und weiß, was Krieg bedeutet. In Massawa war es besonders schlimm. In der verschlafenen Altstadt stehen immer noch zerschossene Gebäude und verkohlte Ruinen, die nie wieder aufgebaut wurden.
Krieg bringt nur Zerstörung und wegen des langen Krieges ist hier nichts getan worden. Aber jetzt erwarten wir Entwicklung. Alles Gute kommt mit dem Frieden. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln und das Land entwickeln.
Nicht nur der Hafen soll Wohlstand nach Massawa bringen. Die Menschen hoffen auch auf Touristen aus dem Ausland. Mittagszeit im Dalak Hotel. Der palastartige Bau mit seiner historischen Architektur ist riesig, aber weitgehend leer. Im überdachten Freiluftrestaurant direkt am weißen Strand von Massawa spielen drei kleine Mädchen Fangen um die Tische. Die meisten sind unbesetzt. Ein paar Nachbarn aus der Altstadt sind zum Essen gekommen und eine Touristin. Bemnat Fiseha lebt in Addis Abeba und entspannt sich 3 Tage am Strand, bevor sie nach Asmara weiterreist.
Ich muss meine Familie besuchen. Mein Vater wurde bei Asmara geboren. Ich will seine Mutter sehen und seine Schwestern. Und seine Familie kann später zu Besuch zu uns kommen. Das ist eine so große Chance für uns.
So, this is a big chance.
Bemnat Fiseha war 10, als sie das letzte Mal im Heimatland ihres Vaters war und kann sich kaum noch daran erinnern. Aber jetzt ist sie so begeistert, dass sie bei ihren Freunden und Verwandten kräftig Werbung für Eritrea macht.
Ich erzähle ihnen, wie schön Massawa ist und lade sie ein. Ich schicke ihnen ständig Bilder von hier und später von Asmara. Sie sind schon ganz schön neidisch.
Said Haile Selassie träumt ebenfalls davon, ihre Brüder und Schwestern wiederzusehen. Zum ersten Mal seit 27 Jahren. Die zierliche Frau mit dem grünen Kopftuch lebt als einzige aus ihrer Familie in Eritrea. Jeder Kontakt nach Äthiopien war schwierig, Besuche unmöglich, bis zum Friedensvertrag.
Ich habe mich großartig gefühlt, so glücklich wie noch nie. Denn Menschen brauchen Essen und Trinken, aber noch mehr brauchen sie Frieden. Alles andere bedeutet nichts ohne Frieden. Und jetzt können wir wieder gemeinsam an einem Tisch essen, nach über 20 Jahren.
Wie sie das Geld für die Reise nach Äthiopien aufbringen soll, weiß Said noch nicht. Als Zimmermädchen im Dalak Hotel verdient sie gerade genug für das Nötigste. Aber im November wird sie fahren, sagt sie, egal wie schwierig es sein mag. Frommer Gesang auf dem großen Versammlungsplatz in Asmara. Jugendliche in roten, blauen, grünen und gelben Umhängen, den eritreischen Landesfarben, singen andächtig zum Meskel-Fest. Es erinnert an die Wiederentdeckung des Kreuzes Christi und ist ein hoher Feiertag in der orthodoxen Kirche. Ein Familienfest wie anderswo Weihnachten und in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, sagt Samuel Habde.
Mitglieder meiner Familie sind aus Äthiopien nach Asmara gekommen, nach 20 Jahren. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin. Ich fühle mich, als hätte ich Teile meines Körpers wiedergefunden, die amputiert waren.
In einer langen Prozession ziehen die Gläubigen auf den bunt geschmückten Platz. Kleine Kinder ganz in Weiß schwenken farbige Luftballons, Frauen in traditionellen Gewändern tanzen zum Klang einer Trommel. Tausende Zuschauer drängen sich auf einer riesigen Tribüne und hinter Absperrungen. Darunter auch Aberash Weldo, Samuels Cousine aus Äthiopien.
Es war schwer zu glauben, ob der Frieden Wirklichkeit ist oder nicht. Erst jetzt, wo ich hier bin, ist mir klar, dass er real ist.
In der Mitte des Platzes geht ein hoher, mit weißem Tuch umwickelter Holzstoß in Flammen auf. Der Höhepunkt der Feier und eine Art Orakel, das davon abhängt, in welche Richtung der Stapel am Ende umfällt. Das brennende Holz kippt auf die richtige Seite. Es wird ein gutes Jahr für Eritrea. Daran glauben die meisten Menschen ohnehin schon fest, wie Fistum Hassan.
Das Beste ist, dass der Frieden gekommen ist. Wir haben Hoffnung. Ich erwarte eine Menge für mich und für die künftigen Generationen. Die Regierung plant schon viele Projekte. Für die Bildung, das Gesundheitssystem, die Wasserversorgung.
Viel mehr als Pläne sind das bisher nicht, befürchtet dagegen Thomas, der seinen richtigen Namen nicht nennen will. Von Reformen in Eritrea hat er bisher nicht viel gesehen, sagt er.
Die Regierung hat sich jetzt mit den Nachbarländern versöhnt, aber nie mit dem eigenen Volk. Viele Politiker wurden verhaftet. Die Leute haben Angst, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Die Regierung ist sehr unnachgiebig, diktatorisch.
Die Unterdrückung, die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen und vor allem der endlose Nationaldienst treiben nach UNHCR-Angaben jeden Monat etwa 4000 junge Menschen in die Flucht ins Ausland. Ob sich daran nach dem Friedensschluss etwas ändern wird, das lässt der Informationsminister im Wagen.
National Service by law is 18 months.
Der Nationaldienst dauert laut Gesetz 18 Monate. Er wurde verlängert wegen des Krieges. Ich sage nicht, dass das keine Belastung für die Betroffenen bedeutet. Aber wenn es Frieden gibt, sind es 18 Monate. Wann das umgesetzt wird, hängt von den Umständen ab. Aber das Gesetz ist unzweideutig und ganz klar.
In terms of the legal provisions, there are no ambiguities. It's very clear.
Welche Umstände das sind, ob sie überhaupt etwas mit dem Frieden zu tun haben und wie lange eine mögliche Umstellung auf 18 Monate Nationaldienst dauern könnte, sagt Yemane Gebremeskel nicht. Für ihn verlassen die meisten jungen Leute Eritrea ohnehin aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das wird sich ändern.
I'm also sure that, with peace.
Ich bin sicher, dass sich mit dem Frieden auch die wirtschaftliche Situation stark verändern wird in den kommenden 4 bis 5 Jahren. Der Arbeitsmarkt, die Einkommen werden sich verbessern und das reduziert den Anreiz, nach Übersee zu gehen.
Nach der Öffnung der Grenzen zu Äthiopien sind die Zahlen der Flüchtlinge erst einmal gestiegen. Aber falls die erhofften Veränderungen in Eritrea kommen, könnte es tatsächlich anders werden. Die 20-jährige Mesiam Kibrom zum Beispiel will Eritrea auf keinen Fall verlassen, obwohl bereits einige ihrer Verwandten im Ausland leben. Sie würde die Familie lieber vereint in Asmara sehen.
Niemand hat gedacht, dass es diesen Frieden geben würde. Aber jetzt hat er den Leuten Hoffnung gegeben. Das ist doch die Veränderung, die wir alle wollten. Die Eritreer, die überall verstreut sind, ich wünsche mir, dass sie in ihr Land zurückkehren und ein neues Leben aufbauen mit ihren Verwandten, ihren Schwestern und Brüdern.
Eindrücke aus Eritrea von unserer Korrespondentin Linda Staude, mit der ich jetzt auch verbunden bin. Im Moment, Sie haben es eben ja schon gesagt, Frau Staude, fliehen die Menschen noch mehr aus dem Land, als dass sie zurückkehren. Aber das kann sich ja ändern, wenn sich die Situation im Land bessert. Bevor wir jetzt gleich auf das Nachbarland Äthiopien schauen, das ja eine ganz wichtige Rolle spielt bei den Entwicklungen in der Region, würde ich da gern nochmal nachhaken. Das Bild, das nämlich von Eritrea hier in Deutschland gezeichnet wird, das schwankt eher so zwischen eines der ärmsten Länder der Welt und dann dem einer brutalen Diktatur. Sie haben viel über die wirtschaftlichen Hoffnungen erfahren, die die Menschen da vor Ort haben. Wie sieht das denn aus mit der demokratischen Wende? Gibt es da auch Anzeichnungen oder Hoffnungen?
Also es gibt definitiv Hoffnung, einfach weil sich schon etwas getan hat. Ich gebe mal mein eigenes Beispiel. Ich bin jetzt schon 2-mal in Eritrea gewesen, jetzt gerade erst und vor 2 Jahren. Davor war das fast unmöglich für ausländische Journalisten. Entweder ist man überhaupt nicht ins Land gelassen worden oder man hat einen Aufpasser zur Seite gestellt gekriegt, dass man auch ja nicht mit den falschen Leuten redet und das Falsche berichtet hinterher. Also das hat sich schon verändert. Beim letzten Mal habe ich auch mit dem damaligen EU-Botschafter gesprochen, Christian Manal, und der hat mir gesagt, ja, die Eritreer sind inzwischen auch bereit, über Menschenrechte zu verhandeln, Dinge zu verändern. Also man sieht das schon, und das war lange, bevor es diesen Friedensschluss gegeben hat. Es tut sich was, aber es hat sich noch nicht so weit gewandelt, dass die Menschen vor Ort nicht immer noch Angst hätten, wenn ich ihnen eine falsche Frage stelle im Interview, dass sie dann offen Kritik üben. Also das findet nur sehr, sehr, sehr langsam statt. Und es gibt natürlich auch immer noch Oppositionelle, die in Haft sitzen. Also da ist jetzt noch nicht der demokratische Wandel in voller Blüte.
Kann Eritrea da von dem Nachbarland Äthiopien lernen? Premierminister Abiy Ahmed hat da ja in gewisser Weise schon vorgemacht, wie solche Reformen funktionieren. Ein ganz wichtiger Punkt dort war ja zum Beispiel, dass der Premierminister nach seinem Amtsantritt in April hunderte Oppositionelle aus der Haft entlassen hat. Wie hat das die politische Lage dort verändert?
Also das hatte schon sein Vorgänger angekündigt Anfang des Jahres. Abiy Ahmed ist ja erst seit April im Amt. Und Äthiopien hat einfach gemerkt, die Regierung hat gemerkt, dass das nicht so weitergehen kann. Also wir hatten da fast 3 Jahre lang Proteste, Unruhen, Tote bei Demonstrationen. Es wurde mehrfach der Ausnahmezustand ausgerufen. Also da musste sich einfach was tun, damit das Land nicht im totalen Chaos versinkt. Aber diese Ankündigung, die hat keiner geglaubt. Und das hat ein freigelassener Journalist aus Äthiopien gesagt, Eskinder Neger.
Niemand hätte erwartet, dass sich unsere Nation in so kurzer Zeit so stark verändern würde. Ich habe von diesem Prozess selbst profitiert, weil ich im Gefängnis war. Noch vor 6 Monaten hätte ich nie gedacht, dass ich heute hier draußen sein würde.
Ja, das war der Journalist Eskinder Neger, der verhaftet worden war, der als einer der Regimekritiker im Gefängnis gesessen hat. Aber es brauchte eben Abiy Ahmed, den neuen Premierminister, um diese Ankündigungen tatsächlich umzusetzen.
Welche weiteren Beispiele gibt es denn noch für innenpolitische Reformen?
Abiy Ahmed hat ein unglaubliches Reformtempo vorgelegt. Also er hat zum Beispiel angekündigt, auch wirtschaftliche Reformen. Also da steht an allererster Stelle die Privatisierung von Staatsunternehmen, wertvollen Staatsunternehmen, wie zum Beispiel die erfolgreiche Fluglinie Äthiopiens, Ethiopian Airlines. Er hat den Ausnahmezustand vorzeitig beendet und er hat Oppositionelle aus dem Exil zurückgeholt, die als angebliche Terroristen galten und deshalb von Verhaftung in Äthiopien bedroht waren. Und auch ganz wichtig, er ist ja selber ein Mitglied der Volksgruppe der Oromo. Er hat gesagt, es wird mehr Rechte für die Oromo geben. Die sind die größte Volksgruppe in Äthiopien, waren aber bisher politisch fast überhaupt nicht beteiligt und fühlten sich sehr, sehr unterdrückt. Und die waren es, die diese ganzen Proteste in den vergangenen Jahren vordergründig angezettelt haben.
Die letzte Nachricht aus Äthiopien war ja, dass die Zahl der Ministerien begrenzt werden soll von 28 auf 20 Ämter und dass Frauen künftig die Hälfte all dieser Regierungsämter besetzen werden. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist total super. Also zum einen mal, also diese Massen von Ministerien, das ist echt eine afrikanische Krankheit hier. Das ist in den Nachbarländern, also wie zum Beispiel in Kenia, auch nicht anders. Es gibt hier wesentlich mehr Ministerien als in Deutschland zum Beispiel. Und die Leute werden da natürlich gut bezahlt. Und das ist eigentlich ein Grund ja auch für Korruption, dass da Ministerpöstchen verschoben werden. Dass das aufhört, ist ein sehr, sehr guter Schritt. Dass so viele Frauen in der Regierung jetzt sind, auch das ist ein sehr guter Ansatz. Denn Äthiopien ist, was die Rolle der Geschlechter betrifft, noch sehr, sehr traditionell. Das heißt, Mädchen können zum Teil nicht in die Schule gehen. Sie werden als billige Arbeitskräfte betrachtet auf dem Land, also machen so lange Landwirtschaft, bis sie dann verheiratet werden und den Brautpreis bringen. Also wenn die Politik da vorangeht und etwas ändert, dann kann das für Äthiopien auch wirtschaftlich nur Vorteile bringen. Es gibt eine Schätzung, 4 Milliarden Dollar gehen der Volkswirtschaft in Äthiopien jedes Jahr verloren, weil die Mädchen eben nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten können und sich an der Wirtschaft beteiligen können.
Das ist also eine gute Entwicklung und vieles andere auch, was sich in Äthiopien getan hat, wünschen sich ja die Menschen in Eritrea zum Beispiel. Da scheint in Äthiopien alles ganz gut auf den Weg gebracht. Zum Beispiel ist der Anteil der Menschen in Armut seit Mitte der 90er Jahre von 67% auf 27% gesunken. Die Kindersterblichkeit um fast 2/3. Die Zahl der Schulen ist explodiert, in weniger als 20 Jahren auf das 25-fache gestiegen. Es gibt 36 Unis, ein Dutzend sind in Planung. Eine ganze Menge Dinge sind da also in Bewegung gekommen. Wie konnte das umgesetzt werden? Ist das ein Vorbild?
Also Äthiopien hat da natürlich jahrelang dran gearbeitet, um das hinzukriegen. Und sie haben auch mit der internationalen Gemeinschaft und vor allen Dingen mit NGOs zusammengearbeitet. Auch die GEZ, die deutsche GEZ, die ist da beteiligt, zum Beispiel bei Projekten auf dem Land. Die größte Teil der Bevölkerung lebt und arbeitet ja auf dem Land und hat fast kein Einkommen. Und wenn man das modernisiert und den Leuten ermöglicht, mehr Lebensmittel zu produzieren, haben sie mehr zu essen natürlich, aber sie haben auch ein besseres Einkommen. Das war eine der wichtigen Voraussetzungen. Was Äthiopien auch gemacht hat, das sind diese Industrieparks. Das sind Gelände für Unternehmen, für auch aus dem Ausland Investoren, die sich dort ansiedeln können, wo sichergestellt ist, dass es eine Stromversorgung gibt, die nicht ständig zusammenbricht, dass es Wasserversorgung gibt, all die Infrastruktur. Und auf diese Weise haben die Investoren Unternehmen ins Land geholt, die jetzt auch Arbeitsplätze schaffen. Und sie arbeiten stark mit den Chinesen zusammen. Also da wird auch unheimlich viel gebaut an Infrastruktur, an Strom, an Bahnlinien. Also das sind alles Sachen, die sind auf dem Weg. Und Äthiopien hat das Ziel, ein sogenanntes Middle-Income-Country zu werden. Also nicht mehr einkommensschwach zu sein und eine wachsende Mittelschicht zu haben. Das dauert natürlich alles eine ganze Weile.
Aber all diese Reformvorstöße, über die wir jetzt gesprochen haben in Äthiopien, die scheinen ja auch nicht ganz so abgesichert zu sein, stehen vielleicht auch ein bisschen auf wackeligen Füßen, zumindest wenn man sich jetzt mal die letzten Gewaltausbrüche in dem Land anschaut zwischen verfeindeten Volksgruppen. Da sind vor einem Monat 23 Menschen gestorben. Wie schätzen Sie denn diese Lage ein? Also diese Konflikte vor Ort, zerstören die am Ende dann wieder das, was da eingeleitet wurde an Reformen?
Das Problem ist natürlich, dass die Verbesserungen, über die wir gerade sprachen, nicht überall im Land gleichmäßig sind. Es gibt Regionen, da wo Dürre herrscht, wo Armut herrscht, also wo einfach diese Verbesserungen nicht zu spüren sind. Und das ist ein Anlass zu Konflikten. Es gibt zum Beispiel ganz aktuell eine blutige Auseinandersetzung im Süden des Landes, wo es einfach um Lebensmittel geht, um Wasser und andere Ressourcen. Und da sind über 1 Million Menschen im eigenen Land auf der Flucht. Also, und auf der anderen Seite gehen die Reformen vielen Leuten auch nicht schnell genug. Also zum Beispiel dieser Vorfall, von dem Sie sprachen, bei dem 23 Menschen gestorben sind. Das waren angeblich, sagt man, Jugendliche aus der Volksgruppe der Oromo, die ja über die letzten Jahre protestiert haben. Die können sich gar nicht so schnell umstellen und sagen jetzt, okay, jetzt muss auch was passieren. Das geht aber nicht schnell genug. Und solche Vorfälle gibt es dann. Die sind dann über andere Volksgruppen in der Hauptstadt hergefallen. Und da gibt es von deren Seite natürlich überhaupt kein Verständnis. Da hat ein Demonstrant, Sefdu Tinai, gesagt:
Die Regierung sagt uns ständig, lasst uns zusammenkommen. Aber wir werden auseinandergerissen, weil bei uns Recht und Gesetze nichts gelten.
Ja, und die Opfer dieser Übergriffe, die haben dann eine Gegendemonstration in Addis Abeba veranstaltet. Und die Reaktion der Sicherheitskräfte ist die, die sie immer gewesen ist. Nämlich, sie haben sofort Tränengas eingesetzt, auf die Leute eingeknüppelt. Also da ist bisher von Reform noch nicht viel zu sehen.
Was sagen denn die Menschen vor Ort? Wie schätzen die diese neue Regierung und die Zukunft ein? Ist da so ein ähnlich optimistisches Bild zu zeichnen wie in Eritrea oder sind die Menschen da doch skeptischer?
Also das ist so ein bisschen zweigeteilt. Natürlich gibt es auf der einen Seite die Hoffnung, vor allem die wirtschaftliche Hoffnung. Also als ich in Eritrea war, waren ja auch sehr viele äthiopische Geschäftsleute da, mit denen ich gesprochen habe. Und die sind total ja in Aufbruchstimmung und sagen, okay, wir können jetzt hier neue Geschäfte machen und das läuft super und der Frieden hilft dabei natürlich. Auf der anderen Seite gibt es auch bei den Oppositionellen immer noch eine gewisse Skepsis. Der Abiy Ahmed, der Premierminister, der ist zwar ein junger Premierminister, der gehört einer anderen Volksgruppe an als die Regierung in den letzten Jahrzehnten. Er ist reformwillig, aber er ist natürlich immer noch Teil der alten Regierungskoalition. Und er war zum Beispiel in seiner Karriere auch mal verantwortlich für diese Überwachung im Internet, die in Äthiopien eine ganz wichtige Rolle spielt. Und der Journalist Eskinder Neger hat dazu gesagt,
no, it's not a new government.
Das ist keine neue Regierung. Das ist das falsche Wort. Es ist die alte Regierung unter neuer Führung.
Also die Oppositionellen, die warten da im Moment noch ziemlich ab. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die diese Reformen überhaupt nicht gut finden. Die sagen, das geht uns alles in die ganz falsche Richtung. Im Juni hat es zum Beispiel einen Handgranatenanschlag auf einer Kundgebung des Premierministers gegeben. Abiy Ahmed wurde damals nicht verletzt, aber es hat andere Opfer gegeben. Und der Premierminister hat gesagt damals, das sind Leute, die Äthiopien nicht geeint sehen wollen. Also es gibt auch ja eine Gegenbewegung gegen das, was er davor hat. Und die Probleme, ja, die müssen erst noch gelöst werden.
So die Einschätzungen von unserer Korrespondentin Linda Staude zur Nachhaltigkeit der in Äthiopien eingeleiteten Reformen. Wenn Ihnen noch ein Thema im Ausland wichtig ist, über das wir hier in der Weltzeit mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns bitte. Wir sammeln derzeit für unsere Wunschweltzeit im Dezember Vorschläge an weltzeit@deutschlandradio.de. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.